Das Problem mit dem Stress war nochmal welches. Wenn das Stresssystem hochgefahren ist, wird Verdauung nicht gut stattfinden und auch Verdauungssekrete weniger produziert werden.
Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet. Mit Felix Möse und Matthias Baum.
Verdauung entschlüsselt die Geheimnisse unseres Darms. Darum geht's in unserer aktuellen Hauptpodcast-Episode hier bei den Health Nerds. Wir sprechen ja über unsere Verdauung und nicht über das Darmmikrobiom und die Bakterien darin, denn darüber haben wir schon sehr, sehr oft hier gesprochen, sondern in unserer aktuellen Folge sprechen wir eher darüber, welche Themen, welche Dinge unsere Verdauung noch beeinflussen können. Also welche Rolle spielen zum Beispiel mechanische Prozesse, die Bewegung des Darms oder Sekrete, Enzyme, Verdauungssäfte spielen natürlich auch eine große Rolle. Und wie wirkt sich auch unsere Psyche, also unser Empfinden, unser Wohlbefinden oder eben unser Unwohlsein, wie wirkt sich das auf den Verdauungstrakt aus? Und wenn ihr die Hauptfolge noch nicht gehört habt, ich kann es euch nur empfehlen, Matthias Baum hat hier einen wahnsinnig intensiven Blick auf unseren Verdauungstrakt gegeben und für uns tatsächlich die Geheimnisse unseres Darms entschlüsselt. Matthias Baum ist auch heute unser Experte. Mein Lieber, herzlich willkommen hier in der Sprechstunde.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, wir haben viele Fragen reinbekommen. Klar, es ist ein Thema, was viele Menschen beschäftigt. Sodbrennen, Verdauungsprobleme, Verstopfung, Durchfall, Unwohlsein, Energielosigkeit. All diese Themen, die viele, viele Menschen betreffen, können ihren Ursprung im Darm haben, in der Verdauung. Und ich starte mal direkt rein. Die erste Frage hat uns erreicht von Marvin. Marvin hat geschrieben, liebe Health Nerds, ich habe gelesen, dass man jeden Bissen etwa 40 Mal kauen sollte, bevor man ihn runterschluckt. Das habe ich probiert und finde es ehrlich gesagt sehr ungewohnt und irgendwie auch anstrengend. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass unsere Ur-Ur-Vorfahren das so gehandhabt haben. Wenn ich zum Beispiel meinen Hund beim Fressen beobachte, dann schlingt er alles eher ungekaut runter. Könnt ihr mir sagen, ob das wirklich sinnvoll ist, so viel zu kauen? Danke und ich höre Donnerstag wieder rein. Vielleicht könnt ihr meine Frage in der Sprechstunde beantworten. Viele Grüße, Marvin. Also, Matthias, wir hatten das Thema kurz angerissen in der Hauptfolge. Da hast du auch erklärt, was da im Mund passiert. Also es geht einmal um die mechanische Zerkleinerung durch unsere Zähne. Es wird einfach in kleinere Teile gemacht. Aber der Speichel, die Enzyme im Mund, die spielen auch eine entscheidende Rolle.
Ja, absolut richtig. Das Einspeicheln und auch wirklich Zerkauen im Mundraum zerkleinert auf der einen Seite, aber vermischt dementsprechend auch mit Speichel Enzyme, die enthalten sind, insbesondere Amylasen, aber auch andere Stoffe, die auch immunologisch wichtig sind und durchaus eine Rolle spielen, gehören mit dazu. Ob man jetzt jeden Bissen 40 Mal kauen muss, das kann man sich nochmal überlegen. Man kann es aber selbst einmal probieren, indem man etwas, gerade auch Kohlenhydratreiches isst und länger kaut und plötzlich merkt, dass es eine höhere Süße bekommt, dann merkt man eben auch schon, dass die Amylasen anfangen zu arbeiten und die Aufspaltung bereits mit beginnt. Ob unsere Vorfahren, ist immer schwierig zu beurteilen, 40 Mal gekaut haben, ist schwierig zu sagen. Das ist eben ein Richtwert, den man immer mal wieder hört. Ich würde es nicht vergleichen mit Hunden unter Umständen. Aber für ein achtsames Essen kann wirklich mal so dieses Durchzählen mehr Fokus auf das Essen richten. So, was wir nämlich heute häufig sehen, sind Menschen, die an ihren Geräten parallel irgendwie noch was arbeiten und dazu sich irgendetwas reinschlingen. Und gerade wenn Verdauungsprobleme bestehen oder vermehrt irgendwie auftreten oder einem auch mal nach dem Essen etwas schwer im Magen liegt, dann kann das durchaus ein wichtiger Aspekt sein, auf den man achten kann. Und achtsames Essen ist durchaus etwas, also wie gesagt, es muss nicht nur über das Abzählen des Kauens passieren, aber wirklich beim Essen dabei zu sein. Dementsprechend kann sich auch der Verdauungstrakt darauf vorbereiten, dass jetzt etwas ankommt. Das kann durchaus hilfreich sein.
Mhm. Und nochmal den Hook, den der Marvin auch zu seinem Hund hatte. Klar, also es ist natürlich eine andere Lebensform. So ein Hund hat einen anderen Magen, einen anderen Verdauungstrakt. Aber dass die das quasi unverkaut, ich sehe das bei unserem Hund auch, unsere Wilma, wenn die was isst, die schlingt das alles rein, das wandert erstmal durch, da wird nicht viel gekaut. Die haben natürlich auch ein anderes Gebiss, Hunde, oder?
Ist ein anderes Gebiss und auch andere Lebensmittel. Das heißt ja auch nicht, dass wenn wir es runterschlingen würden, es gar nicht verdaut werden würde. Aber wenn natürlich Verdauungsprobleme bestehen, dann ist das durchaus ein Ansatzpunkt, wo ich drauf schauen würde. Und nochmal, sich auch Zeit für Essen zu nehmen, ist durchaus ein wichtiger Aspekt, auch um zur Ruhe zu kommen, sich die Pause eben auch zu nehmen und nicht die ganze Zeit irgendwie mit etwas anderem parallel beschäftigt sein.
Spannend. Die nächste Frage kommt von Marielle. Hallo ihr Lieben, vielen Dank für eure stets informativen und sehr hochwertigen Podcasts. Marielle, dankeschön, das freut uns natürlich sehr. Also, zur aktuellen Folge über Verdauung habe ich eine Frage. Es geht um den stillen Reflux. Seit 2 Jahren leide ich unter Beschwerden. Meine Nase verstopft jede Nacht oder bei längerer Schräglage, sodass ich seit Monaten ohne Nasenspray gar nicht mehr schlafen kann. Auch morgens war ich dann 3 Stunden noch völlig verschnupft und nur am Niesen. Hinzu kommt noch eine Reizung im Rachen, häufige Schmerzen im Oberbauch und Völlegefühl habe ich auch und habe diese aber erst einmal mit den anderen Symptomen gar nicht in Verbindung gebracht. Eine befreundete Osteopathin kam nach gründlichen, aber erfolglosen Behandlungen des Kraniums auf die Vermutung mit dem stillen Reflux. Nach einer 2-stündigen Behandlung von Magen, Zwerchfell und so weiter waren 95% der Beschwerden weg. Das hat mir natürlich unendlich viel Lebensqualität zurückgegeben. Leider kamen die Probleme aber nach 2 Wochen zurück. Jedoch bin ich nun davon überzeugt, dass die Beschwerden auf jeden Fall irgendwie vom Magen herrühren müssten. Habt ihr zu diesem Thema eventuell Erfahrungen, Tipps, Diagnostikmöglichkeiten oder Supplement-Empfehlungen, von denen ich profitieren könnte? Ich würde mich riesig über eure Antwort und Expertise freuen, denn dauerhaft kaum Luft zu bekommen, ist natürlich ein ziemlich belastender Zustand. Ganz liebe Grüße, Marielle. So, also Marielle, das können wir nachvollziehen. Jetzt in diesen Wochen, wo eben viele auch verschnupft und grippeähnliche oder echte Grippesymptome haben, da kriegt man so einen Vorgeschmack, wie unangenehm das ist. Ich war selber gerade krank und bin auch nur mit Nasenspray durch die Nacht gekommen. Wenn das ein dauerhafter Zustand ist, das ist natürlich alles andere als schön. Matthias, wenn du dir diese ja gut beschriebene Symptomatik und Problematik anschaust, was können wir Marielle mitgeben? Was kann sie vielleicht mal probieren?
Also, dass es vom Magen kommt und eben mit einer Rolle spielt und nicht so ein die klassische Sodbrennen-Magensymptomate wie Magenschmerzen haben, könnte es durchaus ein Faktor sein und eben diese Verstopfung auch von der Nase eher auch wirklich daher rühren und auch die Reizung im Rachenraum. Jetzt müssen wir uns einmal anschauen, die Frage passt ja auch perfekt in das Thema rein, wer hätte das gedacht, wenn das Problem im Magen besteht und Reflux heißt, dass der Speisebrei fließt zurück, die Speiseröhre eben auch hoch, ohne dass es jetzt noch Sodbrennen-ähnliche Symptome mit dazu erzeugt, dann scheint ja in der Darmbeweglichkeit unter Umständen etwas nicht mit zu stimmen. Und in dem Kontext ist es sehr spannend, dass die osteopathische Behandlung auch einen positiven Erfolg gegeben haben könnte. Und ohne jetzt in der Tiefe alle osteopathischen Techniken zu kennen, alle Osteopathen, die mich kennen oder die jetzt zuhören, es gibt verschiedene Effekte natürlich, die beeinflussbar sind. Da war der Begriff des eher kranialen Therapie, was eher auch das Entspannungssystem, also das parasympathische System mit aktivieren würde. Aber auch eben die lokalen Strukturen, die jetzt im Magenbereich und Ähnlichem mit behandelt worden sind, hat einen positiven Effekt. Sondern ist natürlich in der Osteopathie geht es immer um die Beweglichkeit mit zu unterstützen. Und das scheint ja der Punkt zu sein. Reflux heißt, es geht in die andere Richtung. Wir hatten gesagt, die Darmbeweglichkeit oder die Beweglichkeit des Verdauungstraktes ist von Mund. Im ersten Drittel der Speiseröhre ist es noch aktives Muskelgewebe. Da schlucken wir es noch ab. Und dann haben wir diese Darmperistaltik, in der es sich bis zum Anus irgendwann mal hinten durchschieben sollte. Und jetzt geht der Weg wieder zurück. Und die Behandlung könnte natürlich durchaus auch trotzdem auf das vegetative Nervensystem einen Einfluss genommen haben, die Sekretion von Verdauungssekreten verbessert haben und erstmal eine Linderung erzeugt haben. Das heißt, ich würde in dem Kontext das Stresssystem auch nicht außer Acht lassen, auch hier irgendwie zusätzlich mit weiteren Techniken zu arbeiten, die für mehr Entspannung sorgen können, Atemtechniken beispielsweise, tiefe Bauchatmung und ähnliches. Und das Problem mit dem Stress war nochmal welches. Wenn das Stresssystem hochgefahren ist, wird Verdauung nicht gut stattfinden und auch Verdauungssekrete weniger produziert werden. Sie fragt konkret auch nach Supplements, was man hier durchaus unterstützen mit probieren kann, von Verdauungsenzymen oder erstmal auch mit Bitterstoffen zu arbeiten, um die eigene Sekretion von Magensäure und anderen Verdauungssekreten mit anzuregen. Das ist definitiv eine mögliche Unterstützung. Und am Ende ist die Frage, das hat sie ja auch gefragt, mit Testungen, da gibt es natürlich Möglichkeiten herauszufinden, ist es vielleicht ein zu viel oder ein zu wenig an Magensäure? So. Weil wir haben immer im Kopf, Reflux und auch Sodbrennen steht dann sehr schnell in Verbindung mit, da ist zu viel Säure. Aber es geht eher um die Rückwärtsbewegung des Speisebreis, Also nicht die peristaltische Bewegung nach unten raus, Richtung Darm, sondern wieder zurück, weil der Speisebrei vielleicht im pH-Wertbereich nicht sauer genug geworden ist, weil der Verdauungsprozess nicht gut funktioniert hat. Und sowas kann man testen, also auch so eine Art pH-Wertbestimmung im Magenbereich machen, dass das sofort gemacht werden müsste. Wie gesagt, erster Schritt, ich würde mal mit Bitterstoffen mit unterstützen, die Techniken, die befreundete Osteopathin gemacht hat, durchaus auch nochmal wiederholen, Stressregulation mit dazu zu nehmen und damit den Verdauungstrakt positiv mit zu unterstützen. Und ernährungsseitig eben drauf mal zu achten, das kann auch ein Selbstversuch mal sein, wenn die Mahlzeit sehr proteinreich ist, ob die Symptome noch stärker werden. Das würde eher dafür sprechen, dass der Eiweißanteil nicht gut aufgespalten wird und dementsprechend für noch mehr Symptome sorgt und eher etwas Magensäure fehlt. Und man kann Beta-In-HCl verwenden, um Magensäure quasi von außen hinzuzufügen. Das ist auch nur symptomatisch in der Behandlung. Mhm. Kann man aber durchaus mit einbauen. Aber nur, wenn eben zu wenig Magensäure vorhanden ist. Von daher muss man da in dieser Erkenntnis eher etwas näher kommen. Und der letzte Teil, auf den ich eingehen möchte, ist, dass es unter Umständen neben Stresssystem und oder höhere Stressbelastung und fehlender Verdauungssekretbildung und dann der Refluxsymptome durchaus auch vielleicht etwas im Histaminhaushalt sein könnte. Das heißt, hier könnte man mal drauf schauen, ob histaminhaltige Lebensmittel vielleicht vermehrt in der Nahrung mit dabei sind oder vielleicht auch ein Histaminproblem mit besteht. Weil gerade wenn an Schleimhäuten, so im Nasen-Rachenbereich, klar, ein kratzendes Gefühl, entweder durch den Speisebrei kommen könnte oder vielleicht auch durch ein zu viel an Histamin, vielleicht bestehen auch Allergien, das nochmal als Ansatzpunkt mitzunehmen. Und es gibt ganz gute Listen, kann man online einmal schauen, histaminhaltige Lebensmittel, ob die Symptome dabei nochmal stärker werden würden, das nur noch einmal als Idee.
Die nächste Frage kommt von Simone. Sie hat uns geschrieben per Instagram Direct Message: Liebe Health Nerds, ich habe mir aufgrund eurer aktuellen Podcast-Folge Verdauungsenzyme bestellt und finde das sehr faszinierend, dass ich mit diesen meinen Verdauungstrakt tatsächlich aktiv unterstützen kann. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass es so ein Präparat als Enzym überhaupt gibt. Nun meine Frage: Wann genau sollte ich die Enzyme einnehmen? Direkt vor der Mahlzeit oder danach? Und ist es sinnvoll, zu jeder Mahlzeit Enzyme einzunehmen oder nur zu den großen Hauptmahlzeiten mittags und abends? Danke und Gruß, macht bitte weiter so, eure Simone. Also erstmal, Simone, müssen wir sagen, schön, dass wir dich motivieren konnten, sowas einfach mal auszuprobieren. Matthias hat es in der Hauptfolge erzählt, du nimmst, Matthias, regelmäßig Enzyme und hast von der Wirkungsweise schon berichtet, was die Enzyme machen. Aber lass uns Simone als sozusagen Neuankömmling bei diesem Thema mal an die Hand nehmen. Also sie hat Enzyme bestellt, Verdauungsenzyme. Wann sollte sie die einnehmen und wie oft am Tag?
Also in dem, weil es, wenn es jetzt um Enzym geht, zu zwei Hauptmahlzeiten, wenn es auch keine weitere medizinische Indikation dazu gibt, zu einer Hauptmahlzeit, man kann sie etwas davor nehmen, sodass die Enzyme schon mal etwas vor der Nahrung letztendlich angekommen sind. Das kann man für sich selbst auch nochmal überprüfen, was einem vielleicht auch besser bekommt oder direkt auch mit zur Mahlzeit ansonsten alternativ mit dazu zu verwenden. Das wäre für die einen oder anderen ist es nochmal etwas, ich sage mal in Anführungszeichen, magenschonender vom Gefühl. Deswegen setzen das Menschen da etwas unterschiedlich ein. Aber es muss nicht zu jeder kleinen Mahlzeit eingenommen werden. Und die Aussage, ich wusste gar nicht, dass es das so gibt, Enzyme oder die Verwendung von Enzymen macht ja aus unterschiedlichen Blickwinkeln Sinn. Nehmen wir beispielsweise mal die Laktose. Also wenn Menschen laktoseintolerant sind, nehmen sie ein Enzym, das nennt sich Laktase. Ja, Menschen, die ein Problem, eine Pankreas-Bauchspeicheldrüseninsuffizienz haben, verwenden häufig eben gerne Lipasen-Amylasen-Proteasen, also Lipasen für Fette, Amylasen für Kohlenhydrate und Proteasen für Eiweiße, um quasi den Prozess mit zu unterstützen und dann auch in nochmal ganz anderen, höheren Dosierungen auch mit dazu. Und der Hintergedanke, Enzym ist ja auch etwas Teil von Reset mit dabei, weil es um richtige Verdauung und Nahrungsaufspaltung geht, den Körper etwas in dem Prozess mit zu unterstützen, weil wir wissen, dass entweder kommt von Mikrobiomseite oder Verdauungssekretproduktion oder Schleimhautbarriere im Darm, Probleme auftreten, dass Verdauung nicht optimal stattfinden kann. Nährstoffe nicht gut aufgenommen werden, unverdaut den Darm durchlaufen, das Darmmikrobiom dadurch nochmal mit beeinflussen und am Ende es symptomatisch sich nicht gut anfühlt oder Verdauungsrückstände auch sichtbar im Stuhl vorhanden sind oder insgesamt die Stuhlkonsistenz sich verändert und so weiter. Also von daher gibt es da schon verschiedene Ansatzpunkte und hier eben in der Kombination verschiedener Enzymgruppen.
Matthias, die nächste Frage hier in der Health Nerds Sprechstunde hat uns erreicht von Noemi. Sie hat uns eine lange Nachricht geschrieben. Ich habe es ein bisschen eingekürzt, Noemi, und versuche hier mal den Kern deiner Fragen und deiner Themen unserer Community vorzutragen. Also, sie hat geschrieben, liebes Artgerecht, liebes Health Nerds Team, ich habe gerade eure neue Podcast-Folge genossen, in der es um die Geheimnisse des Darms geht. Einmal mehr super inspirierend und lehrreich, vielen Dank dafür. Der Darm und alles, was dazugehört, weckt schon seit Jahren mein großes Interesse und ich probiere immer wieder auch neue Dinge aus. Durch eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung bzw. den psychischen Stress habe ich entweder Durchfall oder Verstopfung. Nun zu meiner Frage bzw. meinen Fragen. Aus diesem Grund bin ich auf die Share-Pflaume gestoßen. Eine fermentierte grüne Pflaume, die den Darm aufräumen soll und meine Zotten von Altlasten befreien soll. Nun merke ich, dass an manchen Tagen tatsächlich das gut funktioniert. Ich fühle mich sehr befreit. Nun mache ich das schon seit circa 2 Monaten und ich merke deutlich, wenn ich die Pflaume nicht nehme, funktioniert mein Darm nicht mehr so gut. Aktuell nehme ich eine Pflaume pro Tag. Natürlich kosten auch diese Pflaumen Geld, aber meine Gesundheit ist es mir wert. Nun frage ich mich, gewöhnt sich mein Darm vielleicht an diese Pflaumen und kann dann die Wirkung auch nachlassen? Oder schade ich mit der Regelmäßigkeit meinem Mikrobiom? Oder ist es einfach ein mentales Ding, weil ich mich schon fast abhängig fühle von diesem Produkt? Außerdem muss ich euch noch sagen, dass ich morgens mit Zitrone und Apfelessig in den Tag starte. Schon jetzt lieben Dank für eure Bemühungen. Vielleicht könnt ihr es in der Sprechstunde besprechen. Das wäre Weltklasse. Herzliche Grüße, Noemi. Also, ich muss gestehen, von der Share-Pflaume oder von einer grünen fermentierten Pflaume habe ich noch nie was gehört, aber ich bin sicher, du schon.
Ja, also am Ende geht es um, es steht ja schon mit dabei, es ist eine Pflaume, die fermentiert ist. Ich glaube, sie wird so um die 30 Monate im eigenen Saft fermentiert. Und was wissen wir über fermentierte Produkte? Dass sie letztendlich sich strukturell etwas verändern, dass sie aber in dem Fermentationsprozess natürlich auch interessant sind auf probiotischer Ebene. Und was wir bei Pflaumen und auch bei so einem fermentierten Produkt mit dabei haben, ist natürlich die Ballaststoffmenge, die durchaus auch nicht zu verachten ist und sich auf die Darmperistaltik ebenfalls positiv mit auswirken kann. Gleichzeitig habe ich irgendwas Probiotisches mit dabei. Je nachdem, wie es verpackt ist, wie sie hergestellt ist, kann ich jetzt nicht hundertprozentig genau sagen, wie vielfältig da irgendwie die Bakterienkulturen drin sind. Aber dass es den Verdauungstrakt mit beeinflusst, macht durchaus Sinn. Und ich sag mal, der grundsätzlich so Pflaumenkonsum pro Tag, also man könnte es auch mal mit normalen oder auch getrockneten Pflaumen probieren, ist etwas, was gerne mit eingesetzt wird, um die Verdauung etwas mit anzuregen. Ja, und es macht auch Sinn, so wie es Noemi beschreibt, wenn ich es rausnehme, funktioniert es nicht so gut. Natürlich stimmt ihr Aspekt, wo sie sagt, vielleicht hat es auch was Mentales. Ich habe so häufig jetzt schon irgendwie diese Pflaume verwendet, was ist mir gut bekommen, jetzt nehme ich sie raus, jetzt funktioniert es gar nicht. Eine wirkliche Abhängigkeit daraus wird nicht entstehen. Wenn wir einen hohen probiotischen Anteil haben, haben wir durchaus eine Beeinflussung des Mikrobioms, aber probiotisch unterstützend mit dabei, würde ich mir da keine größeren Gedanken machen. Wenn du, Noemi, da an den Stellen noch etwas auch mit probieren möchtest oder das Gefühl hast, dass dir das gut bekommt, man kann natürlich auch andere probiotische Lebensmittel quasi mit einbauen in die Nahrung oder kommen darüber auch sich neben der Beeinflussung des Darmmikrobioms natürlich auch drauf zu schauen, was macht die Darmschleimhautbarriere, lohnt sich die eventuell auch nochmal zu unterstützen, gerade wenn es um Nährstoffaufnahme geht. Und werden Verdauungssekrete ausreichend produziert. Also dann haben wir alle Ebenen quasi wieder zusammen. Da wird die Pflaume wahrscheinlich nur bedingt noch einen Einfluss drauf nehmen. Aber durchaus, wenn das Thema interessant ist, da gibt es ja noch ein paar andere Bereiche, die man quasi mit integrieren kann, die man sich genauer anschauen kann. Und sie hat über dieses PTBS gesprochen, also die posttraumatische Belastungsstörung und das, ich nenne es mal, bitte nicht falsch verstehen, soll auch keine Ferndiagnose sein, aber dieses klassische Bild von dem Wechseltypus eines Reizdarmgeschehens, nämlich der Wechsel zwischen Durchfall- und Verstopfungssituationen, der als in so einer Mischform gerne auftreten kann. Und auch hier zeigt sich wieder die Wichtigkeit des Stresssystems. Reizdarmbeschwerden, gerade wenn sie vielleicht auch wirklich in Verbindung stehen, so wie sie es auch beschrieben hat, mit einer vorherigen, auch einem traumatischen psychischen Ereignis, sind vielleicht nicht nur für sich selbst auf der Ebene der stofflichen, der Lebensmittel behandelbar, aber ich würde es immer zusammenziehen. Ne? Ich würde auf jeden Fall Ernährungskomponenten, sei es jetzt diese fermentierte Pflaume oder andere fermentierte Lebensmittel, eine vielfältige Ernährung mit einbauen. Ich würde probiotisch vielleicht auch mal gezielt schauen, fehlt noch irgendetwas mit dabei und damit versuchen quasi dem Darm erstmal eine gute Grundlage zu geben und dann das, was in bestimmten Situationen mehr zu Durchfall führt, an Stresssituationen. Manchmal ist es da nämlich eher eine akute Stresssituation und bei den Verstopfungen eher so latent lang anhaltende Stresssituationen, dass man das besser in den Griff bekommen kann, eher wieder auf der, ich nenne es mal der P-Ebene, also der psychischen Ebene, das Ganze nochmal zu schauen und die Darm-Hirn-Konnektivität wieder anzusteuern. Auch hier gerne wieder meine Empfehlung rund um langsame Atemtechniken quasi mit zu integrieren, aber auch Hypnosetechniken und eher auch Achtsamkeitstechniken, die man sehr gut integrieren kann, die ein Teil des Ganzen sein können, um die Symptome längerfristig auch in den Griff zu bekommen, sich selbst auch kennenzulernen, wo entsteht unter Umständen, wann entstehen die Symptome und was hilft dann wirklich dagegen. Und dann hat man alle Teile abgedeckt. Dann wissen wir auch, gerade auch wenn man es vielleicht nochmal im Vorfeld getestet hat, gibt es irgendwie eine Fehlbesiedelung im Darm und löst das etwas, gepaart aber eben auch mit dieser psychischen Komponente mit zu integrieren. Ich glaube, das ist ein sinnvoller Ansatz.
Super spannend. Und von mir noch eine Frage, Matthias. Fermentierte Lebensmittel, das muss ja nicht zwingend diese grüne Pflaume sein. Ich habe auch gerade mal nachgeschaut, das wird also wohl auch in der traditionell chinesischen Medizin TCM, ist das ein großes Thema, diese Pflaume. Aber generell, wir haben es immer wieder mal angerissen, vielleicht kannst du da noch zwei Sätze sagen. Generell fermentierte Lebensmittel, da gibt es ja viele Sachen, auch Gurken beispielsweise oder anderes Gemüse. Warum ist das für den Darm so wertvoll?
Naja, was passiert im Fermentationsprozess? Ich habe nehmen wir das im asiatische Kimchi ist unser deutsches Sauerkraut. Mhm. Das Prinzip ist aber das gleiche. Ich nehme einen Kohl. Und den versetze ich zusammen mit Salz und lasse ihn arbeiten und gären. Und dieser Gärungsprozess ist ein Fermentationsprozess, der mit natürlichen vorhandenen Bakterien stattfindet. Jetzt vermehren sich ja logischerweise diese Bakterien, weil die haben ja einen Fermentationsprozess, / Energiegewinnungsprozess. Und dann können die sich vermehren. Und dann habe ich viele probiotische Bakterien in dem fermentierten Produkt. Und für eine vielfältige Ernährung gehört das auf jeden Fall mit dazu. Aber Achtung, es gibt bestimmte Menschen, denen ich das nicht sofort empfehlen würde. Wir haben eben in der Frage zuvor ja auch, hatte ich mal kurz das Thema Histamin angesprochen, Menschen, die eine Histaminintoleranz haben, denen würde ich fermentierte Lebensmittel auf jeden Fall nicht empfehlen. Manchmal auch, wenn es rund um Dysbiosen, Leaky Gut geht, dass das eher nochmal zum Problem führen könnte. Aber wenn der Darm gut funktioniert, ist das eine super Ergänzung und sie sollte im besten Falle auch wieder mit hinzukommen, dann müsste eher das Grundproblem erst noch einmal behandelt werden. Aber vom Grundsatz sind, egal was dann fermentiert wird, ist es ein absolut artgerechtes Lebensmittel und dementsprechend durchaus etwas, was man sehr empfehlen kann, unter Berücksichtigung bestimmter Probleme, die man vielleicht hat. Einen Nachtrag noch kurz zu der Frage von Noemi, die hatte ja auch noch nach Zitronen und Apfelessig gefragt und den vielleicht auch Einfluss darauf, wenn es ihr aktuell gut bekommt, kann man es tendenziell auch beibehalten. Apfelessig kann man durchaus auch eher näher zu einer Mahlzeit mit dazu nehmen, um den Verdauungsprozess nochmal mit zu unterstützen. Beides hat natürlich einen Einfluss auf die Magensäureproduktion und dementsprechend letztendlich auch auf die Verdauung. Wenn sie es komplett nüchtern nimmt und gut verträgt, kann man es unter Umständen auch beibehalten, dass das jetzt hier nochmal, es scheint ja keinen Nenns oder keinen extremen Einfluss zu haben, aber es ist prinzipiell in Ordnung.
Verdauung entschlüsselt die Geheimnisse unseres Darms. Ein Riesenthema hier bei den Health Nerds und es gab viele, viele Fragen. die wir nicht alle hier in der Sprechstunde jetzt beantworten können. Wir schicken euch natürlich schriftlich eine Antwort. Also an euch alle, an die Community, herzlichen Dank. Ihr könnt uns auch direkt immer bei Spotify in die Folge eure Fragen zum jeweiligen Thema einfach reinschreiben. Also auch das könnt ihr mal ausprobieren. Das funktioniert sehr, sehr gut. Kommt direkt bei uns an. Und auch nochmal der Hinweis, wir haben in der Hauptfolge euch den Darm-Fragebogen verlinkt in den Shownotes. Da gibt es bei Artgerecht einen tollen Fragebogen, wo ihr mal abklopfen könnt, wie intakt euer Darm eigentlich ist, wo es vielleicht Probleme geben kann und wie vielleicht eine Intervention, also eine Hilfe aussehen kann. Probiert es mal aus, schaut es euch an und schaltet auch nächste Woche wieder ein, denn wir freuen uns jetzt schon. Da gibt es am Donnerstag ein neues spannendes Thema hier bei den Health Nerds. Matthias Baum, ich sage herzlichen Dank. Leute, eine schöne Woche, bleibt gesund und bleibt neugierig.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.